Für diejenigen, die noch nie da waren, wir sind seit einiger Zeit daran, miteinander die messianischen Prophezeiungen auf das erste Kommen von Jesus Christus zu studieren. Wir haben begonnen in 1. Mose und sind so sukzessiv durch die Bibel gegangen. Wir stehen jetzt in den Psalmen. Es gibt insgesamt über 300 Prophezeiungen, die sich in dem ersten Kommen von Jesus Christus vor 2000 Jahren erfüllt haben. Gerade in den vergangenen Bibelklassen haben wir uns mit Psalm 22 beschäftigt, einem Psalm von David, der die Kreuzigung Jesu über 1000 Jahre im Voraus bis in kleine Details hinein beschreibt. Letztes Mal haben wir uns dann mit Psalm 23 beschäftigt und heute kommt Psalm 24. Es stellt eigentlich eine Trilogie dar. Im Psalm 22 haben wir Jesus Christus als den guten Hirten, der nach Johannes 10 sein Leben lässt für seine Schafe. Das ist der Kreuzigungspsalm. Dann Psalm 23, da geht es um Jesus Christus, den großen Hirten der Schafe, wie er in Hebräer 13 vorgestellt wird, als der, der heute sein Volk führt. Und nun kommt Psalm 24, das kann man überschreiben mit einem Titel, den Jesus Christus in 1. Petrus 5, Vers 3 hat. Er ist der Oberhirte, der Erzhirte, der einmal als König der Welt kommen wird. Ja, lesen wir Psalm 24 mal einfach durch. Peter, darf ich dich bitten?
Dem Herrn ist die Erde und ihre Fülle, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat sie gegründet, über Meeren und über Strömen sie festgestellt. Wer wird steigen auf die Berge des Herrn und wer wird stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldiger Hände und reinen Herzens ist, der nicht zur Falschheit erhebt seine Seele und nicht schwört zum Truge. Er wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen, Jakob. Erhebet ihr Tore, eure Häupter, und erhebet euch ewige Pforten, das einzige der König der Herrlichkeit. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampfe. Erhebet ihr Tore, eure Häupter, und erhebet euch ewige Pforten, das einzige der König der Herrlichkeit. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit.
Also hier geht es um das Kommen des Messias, der genannt wird der König der Herrlichkeit. Er soll nach Jerusalem einziehen, durch die Tore Jerusalems. In Vers 3 wird der Tempelberg erwähnt in Jerusalem. Wer wird steigen auf den Berg des Herrn? Und wer wird stehen an seiner heiligen Stätte? Der Berg des Herrn, das ist der Tempelberg in Jerusalem, in Ost-Jerusalem. Und die heilige Stätte, das ist eben der Tempelplatz, der sich oben auf dem Tempelberg, auf dem Berg Zion befindet. Nun haben wir also hier diesen Aufruf in den Versen 7 bis 10. Die Tore Jerusalems sollen sich öffnen für das Kommen des Messias. Nach Sacharja 14, wenn wir das kurz aufschlagen können, wird Jesus Christus in der Endzeit wiederkommen auf dem Ölberg. Schlagen wir das ganz kurz mal auf. Der Zusammenhang ist der, Sacharja 12 bis 14 beschreibt den letzten Krieg all der Völker rund um Israel herum, der Kampf um Jerusalem. Und in diesem verheerenden Kampf wird plötzlich der Messias eingreifen. Wer liest Sacharja 14, Verse 3 und 4? Oder 3 bis 5 sogar.
Und der Herr wird aufziehen und kämpfen gegen diese Heiden, die er zu kämpfen pflegt am Berg
Jawohl. Und in Vers 9 wird dann noch gesagt, und der Herr wird König sein über die ganze Erde. Da geht es also um das zweite Kommen von Jesus Christus in der Endzeit. Da wird er auf dem Ölberg wiederkommen. Er wird gegen diese Völker, die um den Tempelberg kämpfen, wird er einschreiten. Das entspricht übrigens ganz, was wir da haben in Psalm 24, Vers 8. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Für diejenigen, die noch nie in Jerusalem waren, der Tempelberg liegt gerade direkt gegenüber vom Ölberg. Der Ölberg ist also außerhalb der Altstadt, während der Tempelberg selbst noch zur Altstadt von Jerusalem gehört. Dazwischen liegt das Kidron-Tal. Also, Jesus Christus wird auf dem Ölberg kommen und dann eben nach Jerusalem einziehen und die Herrschaft übernehmen. Auf diesen Einzug bezieht sich ganz direkt eben Psalm 24. Wenn er kommt als der Oberhirte und die Herrschaft über die Welt einnehmen wird. Der König der Herrlichkeit, so wird er genannt in Psalm 24, Vers 7 und 9 und 10. Der König der Herrlichkeit. Nun haben wir aber eigentlich eine ganz direkte Parallele. Bei dem ersten Kommen von Jesus Christus gab es auch einen Einzug nach Jerusalem. An welchem Tag war das? Am Sonntag. Das war also der Sonntag vor Karfreitag, ja, vor der Kreuzigung. 5 Tage vor der Kreuzigung. Da ist er eingezogen nach Jerusalem. Woher ist er gekommen? Auch vom Ölberg hier. Also ganz genau gleich, vom Ölberg her eingezogen nach Jerusalem, allerdings nicht auf einem Kampfross, wie das in Offenbarung 19, Vers 11 und folgende beschrieben wird bei seinem zweiten Kommen. Da kommt er auf einem Kampfpferd, auf einem Kampfross. Das erste Mal ist er gekommen auf einem Esel. Und der Esel ist nicht das typische Kriegstier, ja? Er kam nicht eben als Richter der Welt, sondern als Retter der Welt. Schlagen wir in Zacharja auf, Kapitel 9, Vers 9. Da wird dieses erste Kommen, dieser erste Einzug nach Jerusalem beschrieben. Wer liest uns das vor? Zacharja 9, Vers 9.
Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Bohlen, einem Jungen der Eselin.
Jawohl. Also die Bewohner von Jerusalem werden hier genannt Tochter Zion, nach dem Namen des Tempelberges in Jerusalem, und auch Tochter Jerusalem. Also die Bewohner von Jerusalem sollen sich freuen, weil der Messias kommt als König, gerecht, es wurde vorgelesen, gerecht und siegreich. Eigentlich, das hebräische Wort meint ein mit Rettung oder Heil Begabter. Also gerecht und ein Retter ist er. Demütig und auf einem Esel reitend. So ist Jesus Christus am Palmsonntag eingezogen. Er wurde von der Volksmenge gefeiert als Messiaskönig. Man hat ihn begrüßt, so steht das in Johannes 12, ab Vers 12 und folgende, mit dem Satz aus Psalm 118, den die Rabbiner dem Volk beigebracht haben: Wenn der Messias kommt, muss man ihn begrüßen mit diesem Wort. Ich gebe nur gerade die Stelle an, Psalm 118, Vers 26. Gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Auf Hebräisch, Baruch haba beshem Adonai. Baruch haba, gesegnet der, der kommt, das ist im Hebräischen die normale Formulierung für willkommen. Wenn jemand auf Besuch kommt, man öffnet die Türe, man sagt Baruch haba, oder wenn es mehrere sind, Bruchim habaim, gesegnet die Kommenden. Das heißt willkommen. Und so bedeutet dieser Ausdruck, gesegnet der, der kommt, nichts anderes als willkommen, der da erscheint im Namen des Herrn. Genau diesen Gruß haben sie geschrien, die Volksmenge, Baruch haba beshem Adonai, und 5 Tage nachher wurde Jesus Christus gekreuzigt. Und die Volksmenge vor Pilatus hat geschrien, kreuzige ihn. Das zeigt, wie unstet die Volksmasse ist. Das ist zu allen Zeiten so. Die kann man manipulieren und drehen und wenden, mit ihren Gefühlen spielen, rauf und runter, wie man will. Und das ist auch dort so geschehen. Aber in unser Psalm 24 hat von daher eine Doppelbedeutung. Er weist hin auf das erste wie auch auf das zweite Kommen von Jesus Christus. Weil es zweimal einen Einzug nach Jerusalem gibt. Im Judentum haben sich die Rabbiner früher und auch heute noch gefragt, warum wird eigentlich der Messias beschrieben in Zacharja 9 als einer, der kommt auf dem Esel nach Jerusalem. Aber in Daniel 7, Vers 14, da steht, er kommt mit den Wolken des Himmels. Wir können das ganz kurz aufschlagen, Daniel 7, Vers 14. Eigentlich 13. Wer liest das vor? Ja, bitte, irgendjemand.
Ich schaue den Gesichtern der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten am Tage und man brachte ihn vor ihn.
Noch 14. Ja, also hier wird er beschrieben, der Menschensohn, kam einer wie eines Menschensohn. Das ist dieser typische Titel für den Messias, der Menschensohn, den wir ja früher im Psalm 8 bereits gefunden haben. Der Sohn des Menschen wird der Messias dort genannt. Nicht der Sohn der Menschen, denn er sollte jemand sein, der nur von einem Menschen abstammt. Und so hatte Jesus Christus eben keinen menschlichen Vater, sondern nur eine menschliche Mutter, der Sohn des Menschen. Und da sieht er also den Menschensohn, der Prophet Daniel in der Traumvision, kommend auf den Wolken des Himmels. Und das ist ein Widerspruch im Judentum. Schon früher, aber auch heute noch, wird darüber nachgedacht, wie kann das sein? Er kommt auf dem Esel, er kommt auf den Wolken des Himmels. Und man hat diese Erklärung gegeben. Das sind zwei Möglichkeiten. Wenn wir unwürdig sind, dann wird der Messias auf dem Esel kommen. Wenn wir würdig sind und nach der Tora leben, nach dem Gesetz Mose, dann wird er kommen auf den Wolken des Himmels. Aber die volle Wahrheit ist die, das sind nicht zwei Möglichkeiten, sondern das sind zwei verschiedene Kommen. Das erste Mal sollte Jesus Christus als der leidende Messias kommen, um das Heil zu schaffen durch seinen Opfertod am Kreuz. Und da kam er auf dem Esel, als einer, der mit Heilrettung begabt ist. Und das zweite Mal wird er kommen auf den Wolken des Himmels und dann wird er eben erscheinen auf dem Ölberg, so wie wir in Zacharja 14 gelesen haben, und seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen, der östlich von Jerusalem ist. Also nicht zwei Möglichkeiten, sondern zwei verschiedene Erscheinungen. Aber bei beiden Erscheinungen gibt es eben einen Einzug nach Jerusalem. Nun ist es so, Im Judentum hat man ja genau festgelegte Gebete, Gebetszeiten, und darum hat der normale Jude eben ein solches Gebetsbuch wie hier, das heißt nun Sittur Shma Kolenu. Shma Kolenu, höre unsere Stimme. Das sind alle wichtigen Gebete für das tägliche Gebet, für den Sabbat und so weiter, sind hier verzeichnet. Und eben auch die Gebete für, oder die, besser gesagt, die Psalmengebete für jeden Tag. Es gibt also 7 ausgewählte Psalmen, die man auf die 7 Wochentage verteilt beten muss. Das geht zurück bis in vorchristliche Zeit. Also schon im Talmud wird gesagt, dass der Priesterchor im Tempel an den verschiedenen Wochentagen genau diese 7 Psalmen singen musste. Nebst durch vielen anderen Psalmen. Aber diese Wochenpsalmen waren vorgesehen. Das geht zurück bis auf alttestamentliche Zeit. Ich habe hier die älteste Bibelübersetzung mitgebracht. Auf Griechisch. Das Alte Testament ist ja hebräisch und aramäisch geschrieben. Zum ersten Mal wurde die Bibel auf Griechisch übersetzt im 3. Jahrhundert vor Christus in Ägypten, weil es damals schon viele Juden gab, die nicht mehr richtig hebräisch konnten, die im Ausland lebten, eben in Alexandria, in Ägypten und anderswo. Die brauchten eine Übersetzung. Und dadurch bekamen übrigens auch die Nichtjuden Zugang zur Bibel. Denn im Römischen Reich war ja dann später, nachdem diese Übersetzung eben vollendet war, im 3. Jahrhundert vor Christus, im Römischen Reich war Griechisch Weltsprache. Vor allem im östlichen Teil. Und man kam eigentlich mit Griechisch durch in ganz Nordafrika, Europa, außer in Spanien. Dort musste man Latein können. Und so hatte auch die Heidenwelt eben vor 2000 Jahren Zugang zum Alten Testament über diese Übersetzung. Und da steht bei Psalm 24 im Titel für den ersten Tag der Woche. Das heißt also, bereits im 3. Jahrhundert vor Christus war das üblich im Judentum, Psalm 24, das war der Psalm, der verwendet wurde für den ersten Tag der Woche im Tempel. Mit anderen Worten, genau an dem Tag, als Jesus Christus einzog nach Jerusalem, an Palmsonntag, da sang der Priesterchor Psalm 24. Mit Vers 7, erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch ewige Pforten, das Einziehe der König der Herrlichkeit. Gut, das ist, könnte man sagen, das ist ein Timing, das kann man noch machen, ja, dass es irgendwie schön passt. Aber es ist noch mehr. Wir werden später, wenn wir zu Daniel, zum Propheten Daniel kommen, werden wir Kapitel 9 genau studieren, wo die genaue Zeit angegeben ist, wann der Messias kommen müsse. Und zwar ab dem Moment, zur Zeit Daniels war Jerusalem in Staub und Asche, und dann wird Daniel gesagt, ab dem Moment, wo ein Erlass ausgeht, Jerusalem wieder aufzubauen, da könne man rechnen, wann der Messias kommt. Es wird ihm gesagt, da vergehen 69 Jahrwochen. Eine Jahrwoche ist eine Zeit von 7 Jahren, aber die prophetischen Jahre in der Bibel, die dauern 360 Tage. Und darum kann man das umrechnen, 69 mal 360 Tage gibt 173.880, das habe ich gerade im Kopf falsch gerechnet, ja. Ja, Spaß beiseite, 173.880 Tage, dann kommt der Messias als Fürst. Und effektiv, wenn man rechnet von der Zeit von Nehemia, wo dieser Erlass gegeben wurde, 445 vor Christus, im Passamonat Nissan, wenn man da rechnet, diese 173.880 Tage, kommt man aufs Jahr 32, wieder März, April, das war die Zeit des Einzugs nach Jerusalem, von Palmsonntag, passt wunderbar hinein. Und mit anderen Worten, der Einzug war den können wir aus den Evangelien sogar genau festlegen, das war der 6. April 32 nach Christus. Und wenn man von da 173.088 Tage zurückrechnet, kommt man genau auf den ersten Nissan, 445 vor Christus. Das war damals, wenn man es umrechnet, 14. März 445 vor Christus. Und so passt das also exakt hinein. Der Erste, der das so ganz genau nachgerechnet hat, das war Sir Robert Anderson im 19. Jahrhundert. Das war damals der Chef von Scotland Yard. Das war ein gläubiger Mann. Der hat auch Bibelkommentare geschrieben, zum Beispiel einen Kommentar über den Hebräerbrief. Der hat das in Zusammenarbeit mit Astronomen von dem Königlichen Observatorium in Greenwich so genau berechnet, nach ihren astronomischen Berechendaten. Und da kann man also mit anderen Worten sagen, der Pansonntag war der exakt der 173.880. Tag nach diesem Erlass, dass Jerusalem wieder gebaut werden sollte. Und fiel damals genau auf den Sonntag und damit genau auf den Tag, wo der Priesterchor das richtige Lied sang dazu. Das ist doch schon eindrücklich. Und der Jesus weinte ja bei diesem Einzug, weil er wusste, dass diese Begrüßung, dieser Willkommensruf nur äußerlich war und keine Tiefe hatte. Wir können ganz kurz aufschlagen, Lukas 19. Vers 41. Lies jemand bitte vor.
Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient, jetzt aber ist vor deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast.
Jawohl. Also hier sagt der Herr Jesus in Vers 42, wenn auch du, Jerusalem, erkannt hättest und selbst an diesem deinem Tag, dein Tag, das ist der Tag Jerusalems, das ist eben der 173.880. Tag nach dem Erlass, dass Jerusalem wieder erbaut werden sollte. Das war der Jerusalem-Tag, dein Tag. Hättest du an diesem Tag erkannt, wer da einzieht, und nicht nur äußerlich, sondern innerlich, dann würde diese Katastrophe nicht kommen. Und tatsächlich, 38 Jahre später, auch wieder im Monat Nissan, im Passamonat, haben dann die Römer das genau so gemacht, diesen Wall aufgeschüttet und Jerusalem zusammengeschlagen. Genau so, wie es hier beschrieben ist. Also es ist ein ganz dramatischer Tag, dieser Palmsonntag, an dem der Herr nach Jerusalem eingezogen ist. Also hier werden die Tore der Stadt angesprochen. Das ist ja poetisch, ja? Dass eine Stadt direkt angesprochen wird. Damit soll natürlich gesagt werden, dass die Bewohner der Stadt Jerusalem eben offene Türen haben, um den Messias zu empfangen. Aber es werden die Tore direkt angesprochen. Jetzt stellt sich die Frage, was sind ihre Häupter, die sie heben sollen? Was ist das Haupt eines Tores? Hat jemand eine Erklärung dazu, für diesen eigenartigen Ausdruck?
Ist das die Vorrichtung, durch die man die schweren Tore hob, wie so eine Art Gitter oder Ketten?
Nein, das Haupt des Tores ist eigentlich der Überbau, so, über dem eigentlichen Tor. Die meisten wahrscheinlich kennen das goldene Tor in Jerusalem. Das ist ja das Tor, das direkt nach Osten zum Ölberg schaut, das aber zugemauert ist. Die Muslime haben das zugemauert, im Blick auf den Messias der Bibel, dass er eben nicht nach Jerusalem kommen kann, wenn er auf dem Ölberg erscheint. Darum wurde das also so zugemauert. Und dieses Tor hat einen großen Überbau mit einer Zinne darauf. Das ist das Haupt des Tores. Und hier wird also nicht nur gesagt, die Tore Jerusalems und damit auch das goldene Tor von Jerusalem soll sich öffnen, sondern die Häupter sollen sich heben. Das heißt, der Überbau soll auch noch gleich weg gemacht werden, damit dann der König einziehen kann. Also das mit diesen Steinen, die beiden Eingangstore vermauern, das ist kein Problem. Da hat die Bibel schon längst vorgesorgt. Nicht nur die Tore an sich werden sich öffnen, sondern auch ihre Häupter werden sich wegheben. Und zwar wird ihr ausdrücklich gesagt, ihr ewigen Pforten, oder besser übersetzt, ihr Pforten der Urzeit. Also das heißt, ihr uralten Tore. Und es ist so, dass das goldene Tor gehört zu den ältesten Toren, die es in Jerusalem noch gibt. Es ist eigentlich, wie man annimmt, ein Bau aus der byzantinischen Zeit, also so 4., 5. Jahrhundert nach Christus, dann eben später durch die Muslime zugemauert. Aber im Innern, es ist ein Torgebäude, im Innern dieses Torgebäudes finden sich noch die originalen Torpfosten, das sind zwei riesige Steinblöcke, Monolithen, der eine 3,5 Meter, der andere 4,5 Meter hoch. Das sind noch die originalen Torpfosten des Osttores des Tempels, mindestens aus der Zeit von Nehemia, 5. Jahrhundert vor Christus. Das ist also in der Struktur, in dem goldenen Tor, noch erhalten. Und hier wird also gesagt, nicht nur von einem Tor, sondern überhaupt die alten Tore von Jerusalem sollen sich öffnen, damit einziehen kann der König der Herrlichkeit. Ja, und so ist der Herr Jesus also von Osten her eingezogen nach Jerusalem, schon bei seinem ersten Kommen. Und was noch zu sagen ist, das wissen wir auch aus dem Talmud, das ist das wichtigste theologische Werk des Judentums aus nachbiblischer Zeit. Der wurde verfasst ab dem 2. Jahrhundert nach Christus. Aber er enthält viel Material, das bis in vorchristliche Zeit zurückreicht. Und da wird auch gesagt, dass im alten Israel in verschiedenen Städten mussten in den Synagogen an jedem Tag gewisse Abschnitte gelesen werden aus dem Schöpfungsbericht. Und jetzt ist das nicht so schwierig herauszufinden, welcher Abschnitt wurde gelesen am Sonntag, am ersten Tag der Woche. Ja? Ja, wo kommt der Sonntag im Schöpfungsbericht vor? Ist das der Sonntag? Das ist der Schabbat, der 7. Tag der Woche, ja? Und auf jeden Fall in der ursprünglichen Zählung, heute zählt man ja bei uns nicht mehr so, das wurde eigentlich verdreht. Der Samstag ist eben der 7. Tag der Woche. Ja, genau. Also lesen wir doch mal den ersten Schöpfungstag. 1. Mose 1, Vers 1 bis 5. Das macht den ersten Tag aus, und zwar eben den Sonntag. Mit dem Sonntag beginnt die Bibel, nicht mit dem Schabbat. Liest jemand vor? Jawohl, also das ist der erste Tag ab Vers 1. Da hat Gott zuerst das Universum den Himmel, und die Erde erschaffen. In Hiob 38, Vers 7 liest man, dass die Engel, die damals schon existierten, die waren also noch zuvor erschaffen, die Engel haben dann gejubelt, als Gott die Erde erschuf. Aber wir wissen von einem Ereignis, das dann stattgefunden hat, aus 1. Johannes 3, Vers 8. Dort steht, der Teufel sündigt von Anfang an. Ein Engel wollte sein wie Gott, kann man nachlesen in Jesaja 14, Vers 12 und folgende, und auch Ezekiel 28, Vers 12 und folgende. Ein Engel war rebellierte und wollte sein wie Gott, und dadurch wurde er nach Jesaja 14, Vers 12 auf die Erde gestürzt. Und das hat den Vers 2 zur Folge, und die Erde war wüst und leer, oder Tohu wa Wohu. Man kann das Hebräische übersetzen, war oder wurde. Beides geht. Und man kann mit Fug und Recht übersetzen, und die Erde wurde wüst und leer. Wer aretz heiter Tohu wa Wohu. Wer choschech al b'nei tehom, und Finsternis über der Wassertiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. So wurde die Erde eine Wüste, voll von Finsternis, und Gott noch am selben Tag, also das sind nicht plötzlich lange Ereignisse, die da stattfinden, am selben Tag lässt Gott sein Licht in diese Finsternis hineinleuchten. Und das ist das Werk des ersten Tages. Und jetzt, was ist geschehen am Palmsonntag? Der Herr Jesus, der Sohn Gottes, das Licht der Welt, Johannes 8, Vers 12, kommt von Osten her, vom Ölberg, in diese Stadt Jerusalem, die voll Finsternis war. Denn die meisten hatten keine offenen Herzen für den Messias. Aber so kommt das Licht aus der Gegenwart Gottes in die Dunkelheit hinein, und er reitet nach Jerusalem ein. Und genau diesen Abschnitt las man damals an verschiedensten Orten im ganzen Land Israel in den Synagogen. Fiel also schön zusammen mit Palmsonntag damals. Und eine Woche später war wieder der erste Tag der Woche. Und der Tempelchor sang wieder, ihr Tore der Urzeit, hebet eure Häupter, damit einziehe der König der Herrlichkeit. Und was ist dann geschehen? Ja, und zwar auferstanden. Woher? Aus dem Grab. Und wir lesen ja von der Tür des Grabes in Matthäus 27. Also Pilatus hat ja extra dieses Grab Jesu sichern lassen. Liest jemand Matthäus 27, Vers 60? Am Schluss. Das tut Josef von Arimathea. Jawohl. Also wird effektiv von einer Tür gesprochen beim Grab, ja? Das durch einen riesigen Stein verschlossen wurde. Aber dieser Stein wurde dann durch die römische Armee versiegelt. Vers 66. Nachdem sie den Stein versiegelt hatten, da wurde eine Wache davor gesetzt mit 4 Soldaten, wie das üblich war. Und dann steht der Herr auf, und in Matthäus 28, 2 wird noch Folgendes gesagt. Wer liest das?
Und hier es geschah ein großes Erdbeben, und ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat dazu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf.
Jawohl. Und an diesem Tag, als der Engel den Stein wälzte, sang man im Tempel: Ihr Tore, hebet eure Häupter, also öffnet euch, damit eben der König der Herrlichkeit einziehe. Und so ist der Herr wieder in Erfüllung von diesem Psalm 24 durch diese Türe hindurch aus dem Grab hervorgekommen. Und am gleichen Abend waren die Jünger, die ja, erschreckt waren und Angst hatten, sie könnten jetzt auch noch verhaftet und gekreuzigt werden, die waren zusammen. Das liest man in Johannes 20. Können wir das ganz kurz aufschlagen? Johannes 20, Vers 19. Das sind natürlich wieder Türen in Jerusalem, so wie das Grab eben auch eine Grabestür war draußen vor der Stadtmauer von Jerusalem. Wer liest Johannes 20, Vers 19? Noch 20. Ja, also die Türen waren verschlossen, die wurden nicht geöffnet, aber der Herr kommt in ihre Mitte. Aber genau an diesem Tag wird wieder gesprochen, dass quasi die geschlossenen Türen sich öffnen sollen für den Messias. Da sieht man übrigens, wie in doppelter Hinsicht das verschlossene goldene Tor kein Problem ist für den Messias. Er braucht auch keine geöffneten Türe, um zu erscheinen, um einzuziehen. Ja, und eine Woche später waren die Jünger wieder zusammen. Eine Woche später, das ist also wieder am Sonntag. Wer liest Vers 26 in Johannes 20? Jawohl.
Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und siehe meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie auf meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig.
Ja, dann bitte noch die Antwort von Thomas.
Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott.
Ja, also wieder am ersten Tag der Woche, und der Herr kommt durch die verschlossenen Türen zu den Jüngern. Es ist ja so, in 3. Mose 23 ist vorgeschrieben, das Passafest musste gefeiert werden am 15. Nisan. Und dann kommt das nächste Fest, das ist das Fest der Erstlinge, wo man die ersten Halme der Gerste schneidet. Und erst wenn dieses Fest vorüber ist, darf man im ganzen Land mit der Gerstenernte beginnen. Und in 3. Mose 23 wird gesagt, das Erstlingsfest ist nicht an ein bestimmtes Datum geknüpft. Das kommt einfach nach dem Passafest, und zwar am folgenden Tag nach dem Sabbat. Ich gebe nur mal die Stelle an. Dritte Mose 23. Da wird das Erstlingsfest beschrieben ab Vers 9. Und in Vers 15 wird dann geklärt: Und ihr sollt euch zählen vom anderen Tag nach dem Sabbat. Und dann muss man 50 Tage zählen, bis dann das Pfingstfest kommt. Mit dem Pfingstfest beginnt dann die Weizenernte. Da wird ein bestimmtes Feldstück in Jerusalem mit Weizen wurde zuerst geschnitten, und das war dann der Auftakt für die ganze Weizenernte im Land. Also das Erstlingsfest fand immer statt am Tag nach dem Sabbat, also am Sonntag. Und so musste man von diesem Sonntag an dann 50 Tage zählen, bis eben das Pfingstfest kam. Und was geschah am Pfingsten? da kam der Heilige Geist. Und zwar in Erfüllung von Jeremia 31, wo Gott sagt, ich werde einen neuen Bund machen mit Israel und ich werde meine Gebote in ihre Herzen schreiben. Und das geschah dadurch, dass der Heilige Geist eben in die Herzen der Gläubigen hineinging und das Wort Christi in sie hineinpflanzte. Und so haben wir also wieder an einem Sonntag, wie der Herr Jesus eben in geöffnete Herzen durch seinen Geist einzieht. Und das ist eigentlich die Grundlage der Gemeinde, der Kirche. Und darum ist ja eben der Sonntag im Neuen Testament der einzige biblisch festgelegte Festtag. Es gibt keinen anderen biblisch festgelegten Festtag als der Tag des Herrn. Dieser Ausdruck kommt nur vor in Offenbarung 1, Vers 10 und heißt wörtlich der dem Herrn gehörige Tag. Das ist der Tag der Auferstehung, des Sieges. Das ist der Tag, an dem die Gemeinde an Pfingsten überhaupt entstanden ist. Und das ist der Tag, an dem der Herr auch eingezogen ist nach Jerusalem, das Licht, das in die Finsternis hineinleuchtete. Ja, das ist die biblische Grundlage für die Sonntagsfeier, der dem Herrn gehörige Tag. Ihm gehört jeder Tag, aber dieser Tag soll ganz speziell eben für ihn eingesetzt, geweiht sein. Und darum ist es der ideale Tag, wo man eben nicht arbeitet, um Zeit zu haben für Gottesdienst und Bibelstudium. Was wir heute machen, heute Nachmittag könnten wir ja nicht machen, an einem Mittwochnachmittag oder am Dienstag. Ja, aber am Tag des Herrn ist das möglich. Wir finden im Neuen Testament kein Sabbatgebot. Das wurde nur Israel gegeben. 2. Mose 31 sagt, das ist das Zeichen des Bundes mit Israel, nicht mit der Gemeinde. Aber der Festtag im Neuen Testament, das ist eben dieser Tag des Herrn, der Tag der Auferstehung, der Tag von Pfingsten und der Tag eben von Palmsonntag. Und es ist der Tag, mit dem die Bibel beginnt. Das ist der Tag, an dem Gott die Welt schuf. Ja, bitte.
Wann ist der Kalender denn umgestellt? In unserer heutigen Zeit ist ja der Sonntag, also eigentlich der erste Tag der Woche, der letzte Tag der Woche.
Ja, das wurde erst vor einigen Jahren so umgestellt. Ich kann nicht mehr genau die Jahreszahl sagen. Weiß das jemand gerade zufällig?
Das ist also in...
Ja. Das ist also in den letzten, sagen wir mal, 20, 30 Jahren ist das offiziell so umgestellt worden. Ja.
Das stimmt nicht ganz. Der Sonntag ist heute der erste Tag. Wird aber selbst schon der Montag behauptet.
Ja, eben. Das ist biblisch. Und wenn Sie in einen Arbeitskalender nehmen, eine Agenda mit den Arbeitswochen, die Arbeitswochen werden immer gezählt ab Montag. Gut, dann haben die das glücklicherweise biblisch richtig gesagt. Aber so offiziell für die Arbeitswochen des Jahres ist das so. Jawohl, das ist also die inklusive Zählung. Wenn der Arzt... Aber der Arzt sagt ja eigentlich auch, heute in 8 Tagen kommen Sie wieder. Ja, dann meint man also, heute muss ich mitzählen, erster Tag, und dann am 8. Tag, dann ist es der gleiche Wochentag, der gleiche Kalendertag, eine Woche später. Aber wir sind nicht konsequent. Der Arzt sagt nämlich, wenn er das noch eine Woche weiter hinausschieben will, dann sagt er, kommen Sie in 14 Tagen. Und da funktioniert es nicht mehr. Aber auf Französisch wäre das falsch. Man sagt auf Französisch nicht, kommen Sie in 14 Tagen, sondern venez dans 15 jours. Kommen Sie in 15 Tagen. Also, da ist auch die korrekte, also die konsequente, muss ich sagen. Korrekt ist beides. Man muss nur wissen, wie man zählt. Ja? Also die inklusive Zählung, wo der momentane selbe Tag auch nochmals gezählt wird. Ja, also wir sehen, dieser Psalm 24 hat es schon in sich, aber Das habe ich ja angetönt. Ich möchte da einen kleinen Einschub machen. Fahren wir nach der Pause dann gleich weiter. Wie war das nun am Montag? Nach Palmsonntag. Welcher Psalm wurde da gesungen? Und was ist nach den Evangelienberichten an diesem Tag geschehen? Und dann fällt plötzlich auf, wow, das passt auch zusammen. Und was ist geschehen am Dienstag, am Mittwoch? Und mit jedem Tag der Passionswoche passen die Psalmen aus dem Tempel zusammen. Und die geben gleichzeitig noch Ermahnungen und passen genau in die Situation hinein für das Jahr der Passion. Und wir werden auch gleich sehen, auch die Tage der Schöpfungsberichtes, die passen auch ganz eindrücklich damit zusammen. Und das wollen wir nachher, nach der Pause, miteinander versuchen, genau anzuschauen. Das ist mir so aufgefallen, eben, ich habe zuerst entdeckt mal den Zusammenhang mit Psalm 24. Und dann ist mir die Idee gekommen, ja, und jetzt, wie ist es mit den anderen Tagen? Aber da muss ich mir zuerst mal nach den Evangelien die exakte Chronologie der Ereignisse erarbeiten. Weil dies ist nicht ganz offensichtlich. Zum Beispiel, wenn man in Matthäus liest, könnte man den Eindruck haben, dass die Tempelreinigung noch am gleichen Tag stattfand wie der Einzug nach Jerusalem. Einfach weil dort im Text nichts gesagt wird, dass es ein nächster Tag ist, sondern es wird einfach angeschlossen. Aber im Markus-Evangelium, dort haben wir die genaue Chronologie für jeden Tag genau angegeben. Wird ganz klar gesagt, und des folgenden Tages, Montag, Tempelreinigung. Und dann wieder, beim nächsten, einige Verse weiter, und als sie früh morgens, das ist Dienstag. Und so kann man ganz schön die Chronologie erstellen, bis zur Kreuzigung. Dann kommt der Sabbat, an dem der Herr ganze 24 Stunden im Grab war, und dann der Auferstehungstag. Also diese Chronologie muss man zuerst erstellen und dann vergleichen mit diesen Psalmen. Wow, jedes Mal ein Volltreffer.
Diese Inklusivrechnung ist in einem anderen Beispiel auch nochmal gemacht. Am dritten Tage wieder auferstanden.
Ja, ganz genau.
Der Freitag wird als Tag gezählt,
genau.
Der Samstag wird am Sonntagmorgen.
Richtig, das ist auch die inklusive Zählung. Ja, ja. Und zwar eben aus dem Grund, weil von Sprache zu Sprache variiert das, wie man so Tage zählt. Manchmal ist es eben inklusive oder eben nicht inklusive. Und dann gibt es eben Differenzen. Aber mathematisch ist beides in Ordnung. Ja, gut, dann machen wir jetzt 20 Minuten Pause und fahren dann weiter mit Montag. Also es ging ja um die Passionswoche, die wir etwas genauer anschauen wollen jetzt. Es fällt auf, wenn man die vier Evangelien liest, es handelt sich um Biografien des Lebens des Herrn Jesus, da habe ich mal ausgezählt, wie viele Verse beschäftigen sich mit der Passionswoche. Und da kam ich auf über 30%. Das heißt also, gegen ein Drittel der Evangelientexte beschäftigen sich nur mit dieser einen Woche. Da staunt man doch, oder? Der Herr war 33 Jahre hier auf Erden, aber das zeigt uns die Bedeutung dieser letzten Woche in den Augen Gottes. Also schlagen wir mal das Markus-Evangelium auf, wo wir die genaue Chronologie finden. In Markus 11, ab Vers 1, da haben wir den Einzug Jesu nach Jerusalem. Das war also Palmsonntag. Und nun, Vers 12 beginnt mit: Und des folgenden Tages, als sie von Bethanien weggegangen waren. Da ist also klar, ab hier haben wir Montag. Und da wird die Tempelreinigung beschrieben, in den weiteren Versen. Dann in Markus 11, Vers 20, steht dann: Und als sie früh morgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt. Da haben wir also Dienstag, hier ab Vers 20. Und da in diesem Tag fallen nun all diese vielen Diskussionen im Tempel mit verschiedenen Gruppen des Judentums hinein. Verschiedene Gruppen kommen und versuchen, den Herrn mit Fangfragen in die Enge zu treiben. Dann Markus 14, also auch die Ölbergrede in Kapitel 13, das fällt alles noch auf den Dienstag. Aber Markus 14, dort steht: Es war aber nach zwei Tagen das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List griffen und töteten. Also da haben wir einen weiteren Tag. Und Vers 12 macht dann deutlich: Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, da man das Passa schlachtete. Das ist dann der Donnerstag. Entspricht dem 14. Nissan, an dessen Nachmittag man die Passalämmer schlachten musste. Und dann am Abend drauf beginnt nach jüdischer Rechnung ja der neue Tag. Da beginnt dann der Freitag. Markus 15, Vers 1 erwähnt dann konkret den nächsten Sonnenaufgang. Markus 15, 1: Und alsbald am frühen Morgen hielten die hohen Priester Rat samt den Ältesten und Schriftgelehrten und das ganze Synedrium, und sie banden Jesus und führten ihn weg und überlieferten ihn dem Pilatus. Da haben wir die Verurteilung Jesu am Freitag im Tempel, dann vor Pilatus und schließlich die Kreuzigung. Und wieder eine Angabe zur Chronologie, Markus 16, Vers 1. Und als der Sabbat vergangen war, also als der Sabbat, da wird als nächster Tag der Sabbat erwähnt, aber indem es heißt, und als der Sabbat vergangen war, in weiteren Versen wird auch gesprochen, und sehr früh am ersten Wochentag, da haben wir den Sonntag. Also so ist es ganz eindeutig mit der Chronologie der Passionswoche. Und jetzt schauen wir ganz kurz, was ist geschehen am Montag. Also das war die Tempelreinigung. Und da wurde Psalm 48 gelesen. Können wir mal aufschlagen? Es ist so, wegen der CD-Aufnahme ist es nicht mehr so günstig, wenn man lange Texte von irgendwo aus dem Publikum liest. Darum bin ich fast gezwungen, jetzt einen längeren Psalm so von hier vorne vorzulesen. Oder wir würden das Mikrofon dann ab und zu mal durchreichen. Das können wir vielleicht andere Male mal so machen. Psalm 48, ein Lied, ein Psalm von den Söhnen Korahs. Groß ist der Herr und sehr zu loben in der Stadt unseres Gottes. Das ist ein Jerusalem-Psalm. Auf seinem heiligen Berg, das ist der Tempelberg. Schön ragt empor, eine Freude der ganzen Erde, der Berg Zion. An der Nordseite die Stadt des großen Königs. Gott ist bekannt in ihren Palästen als eine hohe Feste. An diesem Tag, als man Psalm 48 sang, kam der Herr am Morgen in den Tempel und ging stracks in die königliche Säulenhalle. Denn dort war der Markt, wo man die Opfertiere verkaufte. Und da jagt er, dieser Verkäufer, hinaus mit den Opfertieren, die ja durch ihr Schreien es unmöglich machten, dass die Heiden im Heidenvorhof, zu dem auch die königliche Säulenhalle gehörte, sich konzentrieren konnten beim Gebet. Die durften ja nicht in die inneren Vorhöfe gehen wie die Juden. Und weiter setzte man da völlig überrissene Preise auf die Opfer. Da haben sich Leute also ganz schändlich bereichert. Jetzt kommt der König Jerusalems und macht Ordnung in der Säulenhalle auf dem heiligen Berg. Ja, Vers 1. Auf seinem heiligen Berg. Ich lese weiter. Gott ist bekannt in ihren Palästen als eine hohe Feste. Denn siehe, die Könige hatten sich versammelt, waren herangezogen allesamt. Sie sahen, da staunten sie. Sie wurden bestürzt, flohen ängstlich hinweg. Beben ergriff sie da selbst, Angst der Gebärenden gleich. Durch den Ostwind zertrümmerst du die Schiffe von Tarsis, wie wir gehört hatten. Also haben wir es gesehen in der Stadt des Herrn der Heerscharen, in der Stadt unseres Gottes. Gott wird sie befestigen in Ewigkeit. Wir haben gedacht, o Gott, an deine Güte im Innern deines Tempels. Wie dein Name, Gott, also ist dein Lob, bis an die Enden der Erde. Mit Gerechtigkeit ist gefüllt deine Rechte. Und der Herr hat die Gerechtigkeit Gottes im Tempel durchgesetzt, indem er da für Ordnung gesorgt hat. Wie dein Name, Gott, also ist dein Lob, bis an die Enden der Erde. Mit Gerechtigkeit ist gefüllt deine Rechte. Es freue sich der Berg Zion. Es mögen frohlocken die Töchter Judas um deiner Gerichte willen. Also Gott tritt als Richter auf. Umgeht Zion, umkreiset es, zählet seine Türme, betrachtet genau seine Wälle, mustert seine Paläste, damit ihr es erzählet dem künftigen Geschlecht. Denn dieser Gott ist unser Gott, immer und ewiglich. Er wird uns leiten bis an den Tod. Also der Herr tritt als der König auf in Jerusalem und zieht seine Gerechtigkeit durch. Und gleichzeitig an diesem Tag wurde der zweite Schöpfungstag gelesen. Das ist der Tag, wo Gott scheidet zwischen den Wassern oberhalb und den Wassern unterhalb der Atmosphäre. Und da wird also geschieden zwischen dem, was unten ist und zwischen dem, was oben ist. Und der Herr scheidet im Tempel zwischen Recht und Unrecht. Also passt auch da ganz eindrücklich. Ja, dann der nächste Tag. Das ist der Tag mit Psalm 82. Das Handmikrofon nicht griffbereit? Nein. Ja gut, also. Ja, dann lesen wir Psalm 82, das ist also für Dienstag. Ein Psalm von Asaf: Gott steht in der Versammlung Gottes, inmitten der Götter richtet er. Bis wann wollt ihr ungerecht richten und die Person der Gesetzlosen ansehen? Ich muss erklären, dieser Ausdruck Götter, Elohim, ist im Alten Testament an verschiedenen Stellen ein Begriff für die Richter, die eben Gottes Gerechtigkeit repräsentieren sollten. Darum werden die Elohim genannt. Also da werden die Richter Israels angesprochen. Gott steht in der Versammlung Gottes, inmitten der Richter, der Elohim, richtet er. Bis wann wollt ihr ungerecht richten und die Person der Gesetzlosen ansehen? Schafft Recht dem Geringen und der Weise, dem Elenden und dem Armen. Lasst Gerechtigkeit widerfahren. Befreit den Geringen und den Dürftigen. Errettet ihn aus der Hand der Gesetzlosen. Sie wissen nichts und verstehen nichts. In Finsternis wandeln sie einher. Es wanken alle Grundfesten der Erde. Ich habe gesagt, ihr seid Götter oder eben Richter und Söhne des Höchsten, ihr alle. Doch wie ein Mensch werdet ihr sterben und wie einer der Fürsten werdet ihr fallen. Stehe auf, o Gott, richte die Erde, denn du wirst zum Erbteil haben alle Nationen. Und nun an diesem Dienstag kamen führende Leute des Judentums aus den Pharisäern. Und die haben versucht, mit Fangfragen den Herrn zu Fall zu bringen. Was sind das für Richter, die jemandem Fangfragen stellen, damit sie ihn dann verurteilen können? Von dem Sanhedrin. Da kommen Leute von den Sadduzäern mit erfundenen Geschichtchen und versuchen so, den Herrn zu Fall zu bringen. Und da kommen Herodianer, die sagen, muss man dem Kaiser Steuern zahlen? Eben, um schließlich einen Grund zu haben, um ihn anzuklagen, wenn er sagt, ja. Ja, dann ist er ein Kollaborateur der Römer. Wenn er sagt, nein, ja, dann ist es eigentlich jemand, der sich gegen die Römer auflehnt. Dann kann man ihn auch den Römern überliefern. Und der Herr sagt, wer hat einen Denar? Der wird gereicht. Wessen Bild ist es? Das Kaiserbild. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Und so hat der Herr diese falschen Richter, die eben da angesprochen werden, sie sollen Gerechtigkeit, in Gerechtigkeit richten, aber sie wissen nichts und verstehen nichts, sie wandeln in Finsternis einher, sie sollen sterben. Das Gericht Gottes soll über sie kommen. Genau an diesem Tag wurde zur Warnung dieser Psalm gesungen. Ja, und dann der nächste Tag. Da haben wir Psalm 94. Ja, ich hole das vielleicht nachher nach, ja? Also, Psalm 94. Kannst du mal vorlesen? Peter, du bist genügend nahe.
Gott der Rache, Herr Gott der Rache, strahle hervor. Erhebe dich, Richter der Erde. Vergilt den Hochwertigen ihr Tun. Bis wann werden die Gesetzlosen, Herr, bis wann werden die Gesetzlosen frohlocken? Werden übersprudeln, freches reden, sich rühmen alle, die Frevel tun?
Also, nur ganz, ganz kurz. Also, das ist nun dieser Tag, zwei Tage vor dem Passa, wo die Schriftgelehrten sich überlegt haben, wie können wir Jesus Christus verhaften mit List und ihn töten. Also bevor überhaupt eine Gerichtsverhandlung durch ist, haben sie schon klar den Plan, er soll getötet werden und wir machen das mit List. Und sie haben dann die Idee, das eben mit Judas von Iskariot über einen Geldhandel zu machen. Also, wenn man das vor Augen hat, lies nochmals diese Verse.
Gott der Rache, Herr, Gott der Rache, strahle hervor. Erhebe dich, Richter der Erde, vergilt den Hoffärtigen ihr Tun. Bis wann werden die Gesetzlosen, Herr, bis wann werden die Gesetzlosen frohlocken? Werden übersprudeln, freches reden, sich rühmen alle, die Frevel tun? Dein Volk, Herr, zertreten und dein Erbteil bedrücken sie. Sie töten die Witwe und den Fremdling und sie ermorden die Weisen und sagen, der Herr sieht es nicht und der Gott Jakobs merkt es nicht. Habet Einsicht, ihr Unvernünftigen unter dem Volke und ihr Toren, wann werdet ihr verständig werden? Der das Ohr gepflanzt hat, sollte er nicht hören? Der das Auge gebildet, sollte er nicht sehen? Der die Nationen zurechtweist, sollte er nicht strafen? Er, der Erkenntnis lehrt den Menschen? Der Herr kennt die Gedanken des Menschen, dass sie Eitelkeit sind. Glückselig der Mann, den du züchtigst, Herr, und den du belehrst aus deinem Gesetz. Um ihm Ruhe zu geben vor den bösen Tagen, bis dem Gesetzlosen die Grube gegraben wird. Denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen und nicht verlassen sein Erbteil. Denn zur Gerechtigkeit wird zurückkehren das Gericht, und alle von Herzen Aufrichtigen werden ihm folgen. Wer wird für mich aufstehen gegen die Übeltäter? Wer wird für mich auftreten gegen die, welche Frevel tun? Wäre nicht der Herr mir eine Hilfe gewesen? Wenig fehlte, so hätte ihm Schweigen gewohnt, so hätte im Schweigen gewohnt meine Seele. Wenn ich sagte, mein Fuß wankt, so unterstützte mich deine Güte, Herr. Bei der Menge meiner Gedanken in meinem Inneren erfüllten deine Tröstungen meine Seele mit Wonne. Sollte mit dir vereint sein der Thron des Verderbens, der aus Frevel eine Satzung macht? Sie dringen ein auf die Seele des Gerechten, und unschuldiges Blut verurteilen sie. Doch der Herr ist meine hohe Feste und mein Gott, der Fels meiner Zuflucht. Und er lässt ihre Ungerechtigkeit auf sie zurückkehren. Und durch ihre Bosheit wird er sie vertilgen. Vertilgen wird sie der Herr, unser Gott.
Ja, also ganz besonders eindrücklich sind diese ersten vier Verse. Und dann der Schluss. Der hohe Priester hat ja seinen Thron in der königlichen Säulenhalle. Und dort tagte jeweils der Sanhedrin. Und die haben so unter sich beschlossen, wir versuchen mit List Jesus Christus zu fangen und ihn zum Tod zu bringen. Und da steht dann in Vers 20, sollte mit dir, o Gott, vereint sein der Thron des Verderbens, der aus Frevel eine Satzung macht. Also sie versuchen diese Freveltat, Jesus Christus durch dieses Bestechungsgeld an Judas auf hinterhältigste Art zu verhaften und versuchen das darzustellen dann schließlich als gerechten Entscheid des obersten Gerichtes Gottes im Tempel. Und Vers 21, sie dringen ein auf die Seele des Gerechten und unschuldiges Blut verurteilen sie. Genau dieser Psalm wurde gesungen an dem Tag, wo sie das gemacht haben. Das ist also auch wieder ganz frappant. Und dann kommt der nächste Tagespsalm. Das ist Psalm 81. Liest du wieder?
Jubelt Gott unserer Stärke, jauchzet dem Gott Jakobs, erhebet Gesang und lasset das Tamburin ertönen, die liebliche Laute samt die Harfe. Stoßet am Neumonde in die Posaune, am Vollmonde zum Tage unseres Festes, denn eine Satzung für Israel ist es, eine Verordnung des Gottes Jakobs. Er setzte es ein als ein Zeugnis in Josef, als er auszog gegen das Land Ägypten, wo ich eine Sprache hörte, die ich nicht kannte. Ich entzog der Last meine Schulter, seine Hände entgingen dem Tragkorbe. In der Bedrängnis riefest du, und ich befreite dich. Ich antwortete dir in des Donners Hülle. Ich prüfte dich an den Wassern von Meriba. Höre, mein Volk! Und ich will gegen dich zeugen, o Israel, wenn du mir gehorchtest. Es soll kein fremder Gott unter dir sein, und du sollst dich nicht bücken vor einem Gott des Auslandes. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Lande Ägypten heraufgeführt hat. Tue deinen Mund weit auf, und ich will ihn füllen. Aber mein Volk hat nicht auf meine Stimme gehört, und Israel ist nicht willig gegen mich gewesen. Und ich gab sie dahin der Verstocktheit ihres Herzens. Sie wandelten nach ihren Ratschlägen. O, dass mein Volk auf mich gehört, dass Israel in meinen Wegen gewandelt hätte. Bald würde ich ihre Feinde gebeugt und meine Hand gewendet haben gegen ihre Bedränger. Die Hasser des Herrn würden sich ihm mit Schmeichelei unterworfen haben und ihre Zeit würde ewig gewesen sein. Und mit dem Fette des Weizens würde er es gespeist und mit Honig aus dem Felsen würde ich dich gesättigt haben.
Ja, also hier wird das Passa-Fest erwähnt im Psalm 81. Und zwar, wenn gesagt wird in Vers 3, stoßt am Neumond in die Posaune. Der Neumond, das ist der erste des Monats, wo die erste Mondsichel aufgeht, das ist der Neumond. Und dann in der zweiten Vershälfte, am Vollmond zum Tag unseres Festes. Dann Mitte Monat, 14. Nissan, da wurde das Passa gefeiert. Und dieser Psalm fiel also, das ist ja der Donnerstag-Psalm, der fiel in diesem Jahr mit dem Passafest zusammen. Aber in anderen Jahren wäre das nicht gegangen, weil das Passafest verschiebt sich ständig, dadurch, dass das jüdische Jahr eben ein Mond-Sonnenjahr ist, verschiebt sich das ständig. Das heißt, das Passafest kann im Prinzip auf jeden Wochentag fallen. Aber gerade in diesem Jahr fiel es auf Donnerstag. Und das war gerade die Zeit des Passafestes in der Passionswoche. Und Gott erinnert sein Volk, wie er es gerettet hat einst aus Ägypten. Und sagt ihnen, ich würde euch auch jetzt retten. Und das war natürlich aktuell im Blick auf die Römer, unter deren Fremdherrschaft sie damals standen. Und nun ist es tragisch, als Pilatus Jesus Christus am nächsten Tag dann freigeben wollte, da haben sie gesagt, das kannst du nicht tun. Wenn du das tust, bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Dann bekam Pilatus es mit der Angst zu tun. Und weiter sagen sie, wir haben keinen anderen König als nur den Kaiser. Die haben den Kaiser voll anerkannt. Und damals war ja das der Kaiser Tiberius, der sich ja als Gott verehren ließ. Und ausgerechnet in diesem Psalm steht in Vers 8, höre mein Volk und ich will gegen dich zeugen, o Israel, wenn du mir gehorchen würdest. Es soll kein fremder Gott unter dir sein und du sollst dich nicht bücken vor einem Gott des Auslandes. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Und Gott sagt, aber Vers 11, enttäuscht, aber mein Volk hat nicht auf meine Stimme gehört. Und Israel ist nicht willig gegen mich gewesen. Ich gab sie dahin der Verstocktheit ihres Herzens. Und schließlich Vers 13, oh, dass mein Volk auf mich gehört, dass Israel in meinen Wegen gewandelt hätte. Bald, nicht sofort, bald würde ich ihre Feinde gebeugt und meine Hand gewendet haben gegen ihre Bedränger. Die Befreiung von Rom wäre schon noch gekommen. Aber sie haben den Messias verworfen. Und an diesem Passafest, wo man eben daran dachte, wie Gott einst Israel aus der Fremdherrschaft Ägyptens befreit hatte, da dachte man ja immer wieder an das Problem, und jetzt sind wir unter der römischen Fremdherrschaft. Und gerade durch diesen Psalm, an diesem Tag, erinnert Gott sie an sein Volk, ihr sollt keinen anderen Gott, keinen Gott des Auslandes über euch quasi anerkennen. Und so hat das also eine ganz dramatische Bedeutung für diesen Donnerstag. Und nun der Freitagspsalm, das ist Psalm 93. Peter, liest du nochmals? Und da muss man jetzt daran denken, das ist der Freitag, sobald die Sonne aufging, setzte sich Kaiaphas auf seinen Richterthron in der königlichen Säulenhalle im Tempel, um Jesus Christus dort zum Tod zu verurteilen, zusammen mit den übrigen Richtern, die anwesend waren. Also in der gleichen Halle, in der der Herr Jesus ein paar Tage zuvor, am Montag, seine Autorität als König gezeigt hatte. Und damit hatte er sich natürlich gegen den Hohen Rat gesetzt, gegen das Synedrium, den Sanhedrin, weil der Sanhedrin hatte die Erlaubnis gegeben, dass man die Opfertiere da verkaufen könne. Und die Erlaubnis zu diesen überhöhten Preisen. Jetzt mussten sie entscheiden, ist das der Messias? Dann muss man das anerkennen. Ist er es nicht, dann wäre ein Rebell, der getötet werden muss. Und nun, an diesem Tag, als Kaiaphas sich da auf den Thron setzte, singt man Psalm 93 im Tempel.
Der Herr regiert. Er hat sich bekleidet mit Hoheit. Der Herr hat sich bekleidet. Er hat sich umgürtet mit Stärke. Auch steht der Erdkreis fest. Er wird nicht wanken. Dein Thron steht fest von Alters her. Von Ewigkeit her bist du. Ströme erhoben, Herr. Ströme erhoben ihre Stimme. Ströme erhoben ihre Brandung. Der Herr in der Höhe ist gewaltiger als die Stimmen großer Wasser, als die gewaltigen Wogen des Meeres. Deine Zeugnisse sind sehr zuverlässig. Deinem Hause geziemt Heiligkeit, Herr, auf immerdar.
Also an diesem Tag erhoben sich die Richter Israels wie brandende Wogen des Meeres gegen den Messias. Da steht in Vers 3, Ströme erhoben, Herr, Ströme erhoben ihre Stimme, Ströme erhoben ihre Brandung. Aber der Psalm betont, Gottes Thron steht fest von Alters her, Vers 2. Und der Herr Jesus hat ja vor Gericht nichts ausgesagt. Er war stumm wie ein Lamm, so wie Jesaja das beschreibt. Es gab nur eine Möglichkeit, dass er sprechen würde. Und das hat der Hohepriester ausgenutzt. Nach 3. Mose 5 konnte man jemanden, der vor Gericht steht, unter Schwur stellen. Und dann musste man sprechen. 3. Mose 5 sagt, wer die Stimme des Schwurs gehört hat und eben nicht geantwortet hat, der verschuldet sich vor Gott. Und dann hat der Hohepriester gesagt, ich beschwöre dich, im Namen Gottes, dass du uns sagst, ob du der Messias bist oder nicht. Und dann hat der Herr Jesus mit Jawohl geantwortet. Du sagst es, jawohl. Da hat er einmal gesprochen und gleich hat er hinzugefügt, von nun an aber wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Und dann zerreißt Kaiaphas die Kleider. Also der Herr Jesus weist darauf hin, der Thron Gottes steht. Und er, der jetzt von Kaiaphas verurteilt wird, wird einmal auf dem Thron Gottes sitzen und er wird das letzte Wort sprechen, wenn er kommt als Messias auf den Wolken des Himmels. Und Kaiaphas zerreißt die Kleider, nimmt das als Argument, er hat gelästert, er muss getötet werden. Und das ist ja alles nur, das war ja alles nur zum Schein. Es war ja keine echte Heiligkeit und Wahrheit dahinter. Gerade Kaiaphas, er gehörte ja zu den Sadduzäern, das waren die Liberalen. Die glaubten nicht mal ein Weiterleben nach dem Tod. Die sagten, mit dem Tod ist alles aus und darum müssen wir das Leben jetzt genießen und darum auch die überhöhten Preise. So kann man im Luxus leben, ja? Und da steht die Warnung in Vers 5. Deinem Haus geziemt Heiligkeit, Herr, auf immerdar. Deinem Tempelhaus geziemt Heiligkeit. Und das Unheiligste ist geschehen im Tempel, als Kaiaphas den Sohn Gottes zum Tod verurteilte. Also es war eine ganz eindringliche Mahnung Gottes durch den Tempelchor an die Richter Israels und eigentlich an das ganze Volk. Und dann bleibt noch der nächste Psalm. Psalm 92. Der ist ja überschrieben mit einem Psalm, ein Lied für den Tag des Sabbats. Ist also auch schon so überschrieben, ursprünglich im Grundtext als Sabbatpsalm. Liest du den noch vor?
Es ist gut, den Herrn zu preisen und Psalmen zu singen, deinem Namen, Höchster. Am Morgen zu verkünden, deine Güte und deine Treue in den Nächten. Zum Zehnseit und zur Harfe, zum Saitenspiel mit der Laute. Denn du hast mich erfreut, Herr, durch dein Tun. Über die Werke deiner Hände will ich jubeln. Wie groß sind deine Werke, Herr? Sehr tief sind deine Gedanken. Ein unvernünftiger Mensch erkennt es nicht und ein Tor versteht solches nicht. Wenn die Gesetzlosen sprossen wie Gras und alle, die Frevel tun, blühen, so geschieht es, damit sie vertilgt werden für immer. Du aber bist erhaben auf ewig, Herr. Denn siehe deine Feinde, Herr, denn siehe deine Feinde werden umkommen. Sie werden zerstreut werden, alle, die Frevel tun. Aber du wirst mein Horn erhöhen, gleich dem eines Wildochsen. Mit frischem Öle werde ich übergossen werden. Und mein Auge wird sein, und mein Auge wird seine Lust sehen an meinen Feinden. Meine Ohren werden ihre Lust hören an den Übeltätern, die gegen mich aufstehen. Der Gerechte wird sprossen wie der Psalm, wie der Palmbaum, wie eine Zeder auf dem Libanon wird er emporwachsen. Die gepflanzt sind in dem Hause des Herrn, werden blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Greisenalter treiben sie, sind saftvoll und grün, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist, er ist mein Fels und kein Unrecht ist in ihm.
Also ein freudiger Psalm für den Tag des Sabbats. Und das war der einzige vollständige Tag, 24 Stunden Tag, an dem der Herr im Grab war. Wurde schon am Freitagabend ins Grab gelegt. Am Sonntagmorgen ist er auferstanden. Also der Sabbat, der Ruhetag, an dem Gott nach dem Schöpfungswerk geruht hat, das war der Tag, an dem der Sohn Gottes im Grab geruht hat. Und die Menschen in Israel haben an diesem Tag Sabbat gefeiert. Diesen wunderbaren Tag, wo man den Herrn loben kann. Nach diesem schrecklichsten Justizmord der ganzen Weltgeschichte. Merkt man diese innere Spannung. Und dann heißt es hier, Vers 4, du hast mich erfreut, Herr, durch dein Tun. Über die Werke deiner Hände will ich jubeln. Wie groß sind deine Werke, Herr, sehr tief sind deine Gedanken. Es geht ja um die Werke der Schöpfung, ja, über die der Psalmist staunt und jubelt. Aber das ist nun der Tag, nachdem der Herr Jesus das Werk der Erlösung vollbracht hat. Und das hat er ja abgeschlossen, Johannes 19, Vers 30, mit dem Ruf, Tetelestai, es ist vollbracht. Und unter diesem Gesichtspunkt bekommen diese Verse eine zweite Bedeutung. Wenn hier gesagt wird, wie groß sind deine Werke, Herr? Nicht nur die Werke der Schöpfung, sondern die Werke der Erlösung. Sehr tief sind deine Gedanken. Gottes Erlösungsweg, wie er seinen Sohn gesandt hat und er so gestorben ist am Kreuz, um uns die Erlösung zu bringen. Und dann liest man auch Vers 4 ganz anders. Denn du hast mich erfreut, Herr, durch dein Tun. Über die Werke deiner Hände will ich jubeln. Und das hat natürlich eine doppelte Bedeutung, wenn er sagt, über die Werke deiner Hände will ich jubeln. Denn die Hände des Sohnes Gottes waren durchbohrt am Kreuz. Und das hat uns die wirkliche Ruhe vor Gott gebracht. Der Mensch ist unruhig, sagte schon Augustin, bis er ruht in dir, o Herr. Und so ist also dieser Sabbatpsalm der Psalm der Ruhe aufgrund des Werkes des Herrn Jesus, eben des Erlösungswerkes des Herrn Jesus. Und weiter steht Vers 6, ein unvernünftiger Mensch erkennt es nicht und ein Tor versteht solches nicht. Paulus sagt in 1. Korinther 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Ein unvernünftiger Mensch erkennt es nicht. Das Werk und die Gedanken Gottes der Erlösung. Aber auch da wieder eindrücklich, dieser Psalm musste an diesem Tag einfach gesungen werden, aber gehörte genau zum göttlichen Programm. Der Jesus wurde ja begraben in einem Felsengrab, ein neues Grab, das noch nie jemand benutzt hatte. Und ausgerechnet in diesem Psalm steht ein Vers 15 am Schluss, um zu verkündigen, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist in ihm. Er, der die Erlösung geschaffen hat durch sein Sterben, durch seinen Tod, er hat geruht im Felsen und ist selber der Fels unseres Heils geworden. Und dann, wie gesagt, der nächste Tag, das Grab ist leer, ihr Tore der Urzeit, hebet eure Häupter, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Und jetzt noch ganz kurz, es ist 5 Uhr, aber ich mache es so kurz wie möglich, die Parallele zur Schöpfungsgeschichte. Also wir haben gesehen, erster Schöpfungstag, das Licht in die Dunkelheit. Zweiter Schöpfungstag, Montag, Trennung zwischen Wasser oben und unten. Dann der dritte Schöpfungstag, der Dienstag, ist der Tag, an dem Gott das Festland auffaltet, sodass es aus dem Urozean hervorkommt. Und noch an diesem selben Tag schafft Gott die Pflanzenwelt, zuerst Gras, Kraut, Fruchtbäume und es wird betont, die Samen tragen und eben fruchtbar sind. Zweimal heißt es an diesem Tag und Gott sah, dass es gut war. Das ist also der Tag der Fruchtbarkeit. Und der Dienstag, das ist der ausführlichste Tag in der Passionswoche, der in den Evangelien beschrieben wird. Nebst dem Karfreitag. Aber da wird im Detail werden all diese Diskussionen mit dem Herrn werden da vorgetragen und all die Antworten des Herrn, wie er seine Feinde zum Schweigen bringt. Und schlussendlich, nach all diesen Fragen, die man ihm stellt, stellt er eine Frage. Und niemand im Judentum kann sie beantworten. Es ist die Frage, wer ist der Messias? Man sagte im Judentum so allgemein, er ist ein normaler Mensch. Und David sagt, der Herr Jesus sagt, warum hat David gesagt im Psalm 110, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich gelegt habe, deine Feinde als Schemel deiner Füße. Wieso nennt der Messias in diesem Psalm, wieso nennt David in diesem Psalm den Messias meinen Herrn? Der Messias ist ja nur ein normaler Mensch, ein Sohn von David. Und ich muss sagen, keiner meiner Söhne hat mir je in meinem Leben ernsthaft gesagt, Herr. Ja? Umgekehrt, ich habe keinem ernsthaft gesagt, Herr, mein Herr, ja, zu den Söhnen. Also, das ist doch eigenartig, wieso nennt David seinen Sohn mein Herr? Dann muss er eben Gott sein. Und niemand kann diese Frage beantworten. Das ist die letzte Frage des Herrn und sie ist unbeantwortet bis heute. Ja, und so war also dieser Dienstag der fruchtbarste Tag, wo der Herr noch einmal so Zeugnis abgelegt hat und die Wahrheit bezeugt hat. Am Freitag schweigt er. Am Dienstag ist das der fruchtbarste Tag. Das entspricht dem Tag Gras, das hervorsprost, Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die Frucht tragen nach ihrer Art. Und dann kommt der vierte Tag. Das ist der Tag, an dem die Himmelskörper erscheinen. Sonne, Mond und Sternen. Und in der Passionswache ist das der Tag, an dem Maria die Füße des Herrn salbt. Und der Herr sagt, das wird ihr zu einem Gedächtnis bleiben. Überall, wo das Evangelium verkündigt wird, also in der ganzen Welt, in allen 5 Kontinenten, wird man von dieser Maria sprechen. Das ist ein Zeugnis in dunkler Nacht, so wie Mond und Sterne am vierten Tag erscheinen. Jemand, der voll zum Herrn gestanden ist und seine Herrlichkeit gewürdigt hat. Dann kommt der fünfte Tag. Gott schafft das Leben im Wasser. Und zwar wird im Hebräischen bei Leben immer das Wort benutzt, Nefesh, Chayim, wörtlich lebendige Seelen. Das sind also Wesen, die auch Empfindung und Gefühl haben. Am Donnerstag gab der Herr, nach den Evangelienberichten, Petrus und Johannes den Auftrag, sie sollen das Passa bereiten für den Abend. Die zwei gingen, wie das alle Juden so gemacht haben, die diese Aufgabe übernommen haben, in den Tempel mit einem Lamm. Sie mussten das professionell von den Priestern schlachten lassen, beim Altar. Das Blut ist geflossen. An einem solchen Passatag konnte es sein, dass man etwa 250.000 Passalämmer geschlachtet hat. Kann man so ausrechnen, ab der Menge, wie viele Leute nach Jerusalem kamen, und immer eine Familie oder eine größere Gruppe, wie die 12 Jünger, hatten ein Lamm zusammen. Das heißt, es mussten immer einjährige Lämmer sein. Ein solches Tier hat etwa 4 Liter Blut. Also an diesem Tag sind vielleicht 1 Million Liter Blut geflossen. Aber es gab eine ganz ausgetüftelte Logistik, wie mit Wasser aus einer unterirdischen Zisterne des Tempelberges dieses Blut jeweils wieder in einen Kanal hinuntergeschwemmt wurde, ins Kidrontal. Aber dieses Erlebnis von Johannes und Petrus, diese Ströme von Blut, und dann am Abend, der Herr sagt, mit Sehnsucht habe ich gesehen, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Also das, später konnten sie wieder an diesen Tag zurückdenken und wussten, was wir da erlebt haben, bei diesem letzten Passa-Schlachten im Tempel, das war alles nur ein Hinweis auf das Sterben des Herrn Jesus als Opferlamm. Und interessant ist, im Neuen Testament sprechen nur 2 Schreiber ausdrücklich über Jesus Christus als das Opferlamm. Lukas spricht noch, indem er einfach Jesaja 53 zitiert, aber ausdrücklich über Jesus Christus, das Opferlamm, spricht Johannes. Und zwar allein in der Offenbarung 28 Mal, 4x 7 Mal. Und dann auch in Johannes 1 schreibt er, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes schreibt so eindrücklich über das Lamm Gottes. Und Petrus, er schrieb 1. Petrus 1, Vers 18, indem ihr dieses wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern durch das kostbare Blut eines Lammes, ohne Fehl und ohne Flecken. Also beide haben eine tiefe Ergriffenheit erlebt von dem, was es bedeutet, Jesus Christus, das Opferlamm. Und jetzt denken wir an den 5. Schöpfungstag, das Meer voller Geschöpfe, lebendige Seelen. Also das, was sie erlebt haben, das hat sie ganz besonders geprägt in ihren tiefen inneren Gefühlen und Empfindungen für den Herrn. Und dann kommt der 6. Tag. Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Und da gab Gott den Lebensodem in unsere Vorfahren hinein. Gott gab uns, die wir zur Menschheit gehören, das Leben am Freitag. Und am Freitag hat die Menschheit dem Sohn Gottes das Leben genommen. Das ist doch ganz dramatisch, diese Opposition, diese Gegenüberstellung. Genau an dem Tag, an dem Gott uns das Leben gegeben hat, uns der Menschheit, hat die Menschheit den Sohn Gottes zu Tode gebracht. Also sehr eindrücklich. Und an diesem Tag musste das im ganzen Land Israel gelesen werden. Und dann der Sabbat. So sind wir durch diese letzte Woche.
Ich habe noch eine Frage, Herr Lieb.
Ja?
Vers 1 der Schöpfungsgeschichte, er schuf die Himmel, also Mehrzahl.
Ja.
Hier beim heißt es, die Gewölbe des Himmels, also Einzahl, oder ist das hier falsch?
Es ist so, das Wort Himmel ist im Hebräischen immer eine Mehrzahl, Shamayim. Das ist ein Mehrzahlwort, das gibt es gar nicht in der Einzahl.
Also es ist hier
Ja, also man muss so sagen, es gibt keine Einzahlform und darum ist es eigentlich korrekt, wenn man im ersten Vers übersetzt, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Nicht, man soll nicht Mehrzahl übersetzen, denn sinngemäß ist es einfach der Himmel. Und eben wegen seiner Größe und Ausdehnung wird er im Plural genannt. Also das ist ein Plural, kann man sagen, der Ausdehnung, der Größe. So sollte man also beim ersten Vers am besten mit Einzahl übersetzen, den Himmel. Und dann am zweiten Schöpfungstag, wo der Lufthimmel geschaffen wird oder bereitet wird, da wird er auch wieder genannt Himmel. Und das sollte man auch in der Einzahl übersetzen. Aber es ist immer Shamayim. Es ist also an jeder Stelle im Alten Testament das gleiche Wort. Ja, noch eine Frage zum Schluss, eine kurze. Wollen wir noch zusammen beten?